Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wachs und Gäste. Der Duft von Wolle und Seide, die Kraft natürlicher Farben und die Ruhe eines Handwerks, das seit Generationen weitergegeben wird. In diesem Podcast tauchen wir ein in die Welt der Garne, die nach alter Tradition gefärbt werden, in die Geschichte hinter selbstgestrickten Pullovern, Mützen und Schals und in die tiefe Verbindung von Mensch, Material und Natur. Eine Welt, in der jede Farbe ihren Ursprung hat, jede Masche von Hand entsteht und jedes Stück seine eigene Geschichte erzählt. Liebe Christina, herzlich willkommen und schön, dass du heute mein Gast bist.
Danke vielmals. So schön gesagt.
Christina, wie war dein heutiger Vormittag? Ist es ein klassischer Montag oder ist es schon ein bisschen anders gewesen in Vorbereitung auf die heutige Podcast-Folge?
Ja, nein, leider ein ganz normaler Montag. Ich hatte viele Bestellungen gehabt. Das ist natürlich sehr schön. Vom Wochenende, wo am Wochenende reingekommen bin, wo ich jetzt am Bearbeiten bin, wo ich auch noch nicht ganz fertig bin. Und heute hat tatsächlich mein Mann noch gefärbt, also auch die Färberei läuft heute. Und eben weil ich ja heute da bin, hat er jetzt das heute übernommen.
Genau. Toll. Mhm. Christina, auf deinem Unternehmenslogo steht Seidenatelier, Strickdesign und Pflanzenfärberei. Deine Mutter hat dir das Stricken und Entdecken neuer Strickmuster beigebracht. Und dein Vater hat dich das Färben gelehrt in der von ihm errichteten eigenen Färberei, die sich noch immer in deinem Haus befindet. In deinem Atelier in Gottlieben verkaufst du hochwertige Seiden, Kaschmir und Merinogarne, die du als Rohware beziehst und dann in deiner eigenen Färberei in über 40 Naturtönen färbst. Die Farben entstehen aus Pflanzen aus der Natur, ich glaube aus Rinde, Blättern, Wurzeln und auch so Schilfblüten. Alles, was du selber sammelst, selber findest und färbst. Mhm. Ist es richtig? Weil du hast ganz kurz eben mal den Kopf geschüttelt. Du sammelst das nicht alles selbst?
Nein, genau. Es ist eigentlich fast alles richtig, okay. Bis auf Sammeln. Aber du beziehst dich wahrscheinlich auf die Schilfblüten.
Ja.
Und die habe ich selber gesammelt.
Okay.
Und das ist aber wie so ein Herzensprojekt, weil das würde es übersteigen, wenn ich die Pflanzen noch selber sammle. Okay. Also die bestelle ich, weil wir brauchen natürlich auch grosse Mengen. Und wenn du die sammelst, dann müsstest du sie ja noch irgendwo trocknen. Also bräuchtest du auch noch mehr Raum und so. Und alle, die mal bei mir waren, es ist nicht so viel Raum vorhanden. Mhm. Wir haben alles schön genutzt. Also wir haben nicht mehr Platz. Und dann ist natürlich eben, das ist natürlich nochmal ein Beruf für sich, die haltbar zu machen, okay. Und so. Aber bei Schilfblüten, die muss man eben zu einem ganz gewissen Zeitpunkt nehmen, wenn es blüht, aber noch nicht verblüht sind. Und du musst es frisch nehmen, dass es eine schöne Farbe gibt. Die kannst du auch nicht trocknen, sonst gibt es eine andere Farbe. Und ich kann grün wollen, nicht gelb. Und ich hoffe, jetzt ist es dann bald wieder so weit, dass ich das machen kann. Aber es muss immer... Also, ich muss genau Zeit haben, wenn sie blüht. Ich muss dann mal schauen, ob es da ja passt. Also das ist wirklich etwas Besonderes.
Okay. Mhm. Das Herzstück deines Seidenateliers, ich glaube, das kann man wirklich so sagen, ist die Färberei. Mhm. Was fasziniert dich am Färben?
Mich fasziniert, dass die Natur so viel Farbe hergibt. Und so viel, es ist ja eigentlich versteckt. Also es ist nicht so, dass man kann sagen, okay, ich nehme violette Blumen, koche die aus und dann gibt es violett. Sondern es ist dann wie noch Hexerei im Spiel sozusagen.
Mhm. Magie.
Magie, genau. Also, oder Alchemie. Mhm. Also es sind einfach wie natürliche chemische Prozesse. Und ja, am Anfang, ich habe es ja, wie du gesagt hast, von meinem Vater übernommen. Er hat mir viel beigebracht. Ich habe auch viele Rezepte von ihm übernommen. Und am Anfang habe ich dann gar nicht recht gewusst, ja, wenn jetzt etwas schief gegangen ist, was ist denn passiert? Mhm. Weil man kann, also ich bin sehr praktisch daher gegangen. Ich habe es nie theoretisch gelernt in dem Sinn. Und Theorie ist dann bei mir erst so ein bisschen später jetzt dazugekommen, immer wieder. Aber ich kann es halt jetzt direkt mit der Praxis verknüpfen und das ist auch wie so, ein bisschen so, wie ich bin. Ich bin sehr praktisch. Mhm. Und ja, das fasziniert mich sehr, wie aus Natur so eine Vielfalt, so Geheimnis eigentlich auch birgt, wo man manchmal gar nicht auf den ersten Blick sieht. Und es fasziniert mich, dass es einfach schon so ein altes Handwerk ist. Wo ich finde, ja, wie viele haben das echt vor mir schon gemacht und wie gemacht und so. Und ich kann mich nicht, also ich tue mich ein bisschen vernetzen, so, aber es gibt nicht so viele, die das machen. Und der Austausch mit anderen Färberinnen ist einmal immer sehr spannend.
Hat es auch so was Meditatives? Also so stelle ich mir es halt vor, wenn du da in deinem, in deiner Färberei bist und dann wirklich diese Tröge, diese Farben, diese Garne und dann ziehst du die da raus. Man sieht das ja ganz schön auch auf dem einen oder anderen Video und dann entsteht da eine Farbe. Das ist sowas, das lässt mein Herz total schneller schlagen.
Ja, total. Also ich habe ja, jetzt mache ich ja 100%, dass ich dort arbeite, aber ich habe lang als Kindergärtnerin in der Schule geschafft und als schulische Heilpädagogin noch. Und dort habe ich ja dann nur ein oder zwei Tage in der Woche gefärbt. Und das war total meine Selbstfahrung. Vor allem, man hat ja wie einen Anfang und einen Schluss. Also man fängt an und am Abend ist es fertig. Und das ist sonst in der so als sozialen Beruf nicht. Da bist du einfach immer dran. Das hat mich total fasziniert. Und dann ist es etwas Langsames. Und das kommt mir auch sehr entgegen. Also du kannst nicht mal schnell mit Pflanzen färben. Es ist einfach. Also man kann schnell mal etwas färben. Ich würde das auch jedem empfehlen, das mal auszuprobieren, wenn man einen Garten hat oder so. Aber wenn man dann richtig, also richtig, was heisst schon richtig, aber wenn man so Farben erzielen will, wie ich sie erziele, dann ist es nicht etwas, was man schnell machen kann.
Du hast gerade angesprochen, du hast schon immer mit der Natur gearbeitet, mit Kindern. Du warst viel draußen in den unterschiedlichen Kindergärten. Was bedeutet es für dich, auch heute noch die Möglichkeit zu haben, so eng mit der Natur zusammenarbeiten zu dürfen? Also es ist ja wirklich ein Teil von dir, ist die Natur, die dir das auch ermöglicht.
Ich habe sehr lange im Waldkindergarten gearbeitet und dort halt wirklich eins zu eins auch von draussen gewesen. Und jetzt ist es wie nochmal eine andere Ebene. Vorher im Waldkindergarten bin ich draussen bei jedem Wetter gewesen und einfach wirklich sehr wie der Naturgesetz verbunden. Und jetzt ist es ja wie nochmal, ich arbeite sozusagen mit, wie man würde sagen, mit toter Materie, oder? Mit trockenem oder so schon verarbeitetem. Du nimmst es wie so rein. Das ist wie nochmal eine andere Ebene, finde ich. Ich glaube, wenn dieser Bereich nicht wäre, würde ich es nicht machen. So. Aber ich vermisse es schon ein bisschen, im Wald draussen zu sein. Also ich bin viel weniger von draussen wie vorher. Ich wäre wahrscheinlich noch viel mehr von draussen. Ich würde, wenn, gell, es ist ja ein Geschäft und ich lebe von dem. Ich glaube, wenn ich jetzt Waldkindergärtnerin sein und ein Hobby mache, das, was ich jetzt mache, also als Pflanzenfärberin, dann würde ich wahrscheinlich auf dem Feuer. Aber so halte ich mich ja sehr an das Rezept und so. Und das würde es sehr übersteigen.
Ja. Du machst es ja jetzt, wie du sagst, komplett alleine. Davor hast du das ja auch noch mit deiner Mutter ein paar Jahre zusammen gemacht. Und das heißt, wie du auch eben auf die erste Frage, wie war dein Tag heute, gesagt hast, du färbst. Du wirst unterstützt von deinem Mann, der auch ab und an mal färbt. Du hast das Atelier, du hast Bestellungen, du stehst selber im Atelier, du hast Öffnungszeiten, du hast Kunden, du berätst, du strickst, du entwirfst Muster, du versendest Dinge. Also das ist ja richtig, richtig viel. Du bist so ein Tausendsasser in deinem Unternehmen. Du hast gerade auch gesagt, das gehört dazu. Was sind denn so Dinge, die du gar nicht magst an deiner Arbeit? Oder wo du sagst, wenn die Teile weg wären und jemand anders machen würde, wäre gar nicht schlimm.
Putze. Ja, ich habe ja meine Räume im Keller, so, also auf dem Keller. Und wenn ich also am Putzi bin, und Produktion ist natürlich, oder? Ein Teil ist wie so das Garn ja auch, ich nenne das Schütteln, also gerade nach dem Färben muss man es trocknen lassen und dann muss man es schütteln. Und bevor man den Strängen macht, und das ist mir mega die Handgelenke gegangen. Und das macht jetzt mein Mann, also aber schon länger. Das mache ich wirklich nicht mehr, da habe ich abgegeben. Und das Putzen ist halt wieder, da gibt ja auch viel Staub. Also muss ich auch jedes Mal nachher wieder so. Aber wenn ich dann einmal dran bin, ist es gar nicht so schlimm. Ich tue viel Podcast hören, weil ich so Arbeiten habe, wo mein Hirn nicht voll auslastet. Es gibt so Arbeiten, die wirklich mega anstrengend sind und ein paar nicht. So eben auch die kleinen Strängchen machen, das mache ich mega gerne. Es hat auch so etwas Meditatives. Aber dort merke ich manchmal, ja, dort höre ich viel Podcast. Mhm. Und das ist gut. Aber ich meine, wo hat man schon so einen Beruf, der so abwechslungsreich ist und dann mal eben dann seine Lieblingspodcasts kann hören oder auch noch lernen oder so. Genau.
Toll. Wenn du so einen Tag ganz für dich hast, nicht im Atelier stehst, nicht färbst, was machst du da?
Also du meinst nicht schaffen?
Genau.
Ui. Selbst und ständig, sagen wir doch, oder?
Genau.
Also ich darf auch Lismen nicht aufzählen. Mhm. Dann bin ich im Wald. Mhm. Ja, also dann bin ich im Wald oder am See oder Freunde besuchen. Also das sind so die Sachen, die ich sehr gerne mache. Und weil wir beide schauen, mein Mann und ich, weil wir beide einen grossen Teil ja zuhause arbeiten, dass wir mit dem Velo viel noch auf Konstanz fahren, dort gehen zu Nacht essen. Einfach, dass wir mal noch einen Tag rausgekommen sind. Weil einmal macht es wupp und dann ist der Tag um und ich habe eben nur geschafft. Aber es fühlt sich nicht so an. Es ist wie so, drum, ja, es ist sehr verwoben bei mir, Freizeit und Geschäft, ja.
Man sieht dich ja manchmal, auch in den sozialen Medien, wie du auf dem See rein strickst.
Ja, genau.
Das ist ja auch ein Geschenk. Wo kann man, und das ist ja dein Beruf, also wo kann man sowas Tolles machen? Mhm. Macht es dir genauso viel Freude, so wie es aussieht, wenn man das auf Social Media sieht? Weil das ist immer so schön anzuschauen, finde ich.
Ja, natürlich, ja. Also jetzt habe ich gerade nächste Woche habe ich mit einer Freundin abgemacht, die das über die Leidenschaft auch hat. Und dann gehen wir uns an einen Teil vom Rhein, wo es noch fest, also viel mehr strömt und wo es nicht so viel botet wieder. Gehen wir uns runtertreiben lassen und nehmen diese Lismen mit und, und stricken auf dem Sub. Ja.
Also ein Strickkreis auf dem Sub.
Ja, genau.
Sehr cool.
Ah, und etwas ist mir noch in den Sinn gekommen. Was ich natürlich auch mega gerne mache, ist der Garten. Ich habe ja da noch so ein Gartenstück. Genau.
Ja, ja. Gut, ist auch Natur. Ich glaube, dass das Thema Natur genau für dich total wichtig ist. Und ja. Gibt es manchmal Zeiten, wo du deine Mutter so ein bisschen vermisst im Atelier?
Ja, ja. Aber sie ist ja nicht weit weg. Es ist, sie wohnt, also wir wohnen ja noch im gleichen Haus. Und sie ist natürlich viel auf Achse jetzt, wo sie pensioniert ist. Und hat viel vor, aber ich habe immer einen Platz. Also wenn ich irgendeine Frage habe, dann kann ich das sie fragen. Und sie macht immer noch, oder wieder jetzt, als ich sie übernommen habe, hat sie wirklich eine Strickpause gemacht. Mhm. Das war ein bisschen schlimm für mich. So, dort habe ich schon gedacht, oh oh. Und jetzt, die hat sie aber jetzt, also sie hat wieder angefangen zu lesen. Und sie hilft mir sehr, sehr, sehr fest, vor allem mit Designfragen. Also ich habe oft habe ich ganz klar etwas im Kopf. Manchmal träume ich auch davon. So, und wache wie am Morgen auf und finde, das muss ich machen und ausprobieren und so. Und dann muss ich es ihr auf, oder zeichne ich es ihr auf oder beschreibe es ihr und so. Und sie kann dann mit ihrem Know-how wie auch sagen, das musst du vielleicht so oder so oder so machen. Und wenn ich ganz viel Glück habe, dann setzt sie es mir auch um.
Ja. Und du hast gerade gesagt, du träumst manchmal davon. Gibt es so einen Teil, was du so in deinem Kopf hast, was immer mal wieder ja, da rauskommt aus dem Kopf, aus dem Gehirn, wo du sagst, das will ich eines Tages unbedingt mal stricken? Also ich denke jetzt an so was Verrücktes wie, warum nicht mal ein Brautkleid gestrickt oder sowas.
Ich habe sie ja eben schon gemacht.
Wow.
Ich habe seit 20 eigentlich immer gesagt, ich will einfach mal ein Strickkleid aus Kaschmirseide. Mm. Und ich meine, also das ist wirklich Luxus pur. Mm. Und als ich das Atelier übernommen habe, eigentlich von so, und jetzt tue ich mir den Traum erfüllen. Mm. Und das habe ich jetzt gemacht, genau. Und jetzt für den Laden haben wir es einfach abgekürzt als Tunika und so. Okay. Aber man kann es natürlich als Kleid lesen. Und es haben wirklich auch schon Kundinnen gemacht. Ja. Ich habe mega gefreut. Ja. Und das finde ich dann halt auch so schön. Es gibt ja dann nicht nur eins, sondern irgendwie, also zum Beispiel eine Kundin hat es dann nachgestrickt und hat dann gemerkt, ah, ich würde jetzt gerne, ich habe so ein Bändel gemacht, so zum über die Taille noch, und hat gesagt, ah, den könnte ich ein bisschen breiter machen, sieht vielleicht noch gut aus. Und das hat mich auch so freut, dann geht es einmal wie noch ein bisschen weiter in die Entwicklung. Und, ja. Ja, also das finde ich sehr schön. Und das andere, das geistert immer noch so ein bisschen in meinem Kopf rum, und ich bin auch dran, und es ist eine riesige Arbeit, und ich hoffe einfach, dass es funktioniert. Kann ich neue Ziele sagen? Gut. Mal schauen, so in 2-3 Jahren, okay, wenn ich fertig bin. Ja.
Okay. Mhm. Und wenn du in deinem Atelier bist, arbeitest, machst es ja in der zweiten Generation, das ist ja was Tolles, es ist Tradition, es ist Handwerk. Gibt es einen Geruch oder eine Farbe, wo die dich sofort irgendwie in die Anfänge zurückholt, wo du sofort ein Bild hast und siehst, wie es ganz am Anfang vor vielen, vielen Jahren war?
Ja, also die Färbereiguch natürlich, aber der hat sich wie mit der Zeit auch verändert.
Inwiefern?
Weil, also früher haben wir, unser Haus ist ja ganz alt und früher war es nicht umgebaut. Also wir haben quasi wie keinen, zwischen der Färberei und unserer Wohnung, die ein Stock oben war, hat es nur ein Holz, also nur Holzboden gehabt, ohne Isolation und so. Es war wie ein Teil von der Heizung auch gewesen. Und dann, je nachdem, zum Beispiel Krabbwurzel oder so, das stinkt dann mal ein bisschen.
Okay.
Und dann habe ich mich ein bisschen so geniert, wenn der Papi das gefärbt hat und gefunden, ja, also heute kann ich den Kaschgespende heimnehmen oder so. Genau, und das hat sich aber sehr verändert. Ich habe eigentlich zu keinem Geruch mehr negative. Was ich auch schon hatte, ist, ich war mal in der Sauna und dann mache ich es doch manchmal so mit Birkenblättern so aufgegossen. Mhm. Und dort habe ich so gefunden, oh, das schmeckt wie Schaffen, das ist ja auch nicht so entspannend. Aber gern habe ich es, aber es hat mich natürlich gerade so zack in die Färberei geholt. Ist natürlich, ja, oder? Der Geruchssinn geht ja gerade. Ja. Gerade auch ins Kleinhirn und das Reptilienhirn. Einfach, ja, genau.
Du bist ja sehr emsig, sehr fleißig. Du gehst extrem viel auf Messen, Festivals, wie man das heute auch so schön nennt. Und zeigst da deine Modelle, deine Garne. Wie hat man sich das vorzustellen? Das ist sicher ganz viel Kommunikation, klar, ganz viel Austausch. Ist es auch eine Art von Inspiration für dich, auch mal rauszugehen?
Es ist so ein bisschen eine Hassliebe, muss ich sagen. Wenn ich dort bin, ist es gut. Mhm. Aber es ist mit sehr viel Aufwand verbunden. Also ich komme, weil ich ja nicht so viel kann, oder ja, ich habe nicht so viel Lager, dass ich wieder doppelt produzieren kann. Und auch zeitlich. Da muss ich aber den ganzen Laden ausräumen. Für jetzt die Messe, vielleicht das Swiss Yarn Festival, wo du vielleicht ansprichst. Mhm. Und ich habe auch schon Anfragen für andere Festivals. Und ich kann jetzt wirklich auch eins müssen absagen, weil es ist mir einfach zu viel. Mhm. Und, aber dort zu sein, also ich habe dort wahnsinnig viel kennengelernt und ich freue mich jedes Jahr, um die wieder zu sehen, wenn auch Ausstellerinnen und Aussteller, die dort sind, oder eben auch noch andere Färberinnen. Und letztes Jahr ist mich auch jemand besuchen von Island. Also die kommt quasi von Island, kommt das Swiss Yarn Festival, stellt dort aus. Und nachher haben wir abgemacht, nachher ist sie noch zu mir gekommen nächsten Tag. Toll. So ein Zeug ist mega leise. Okay. Also ich hoffe ja dann mal, dass ich vielleicht auch mal zu ihr oder so. Ja.
Okay.
Ja, und sonst mache ich nicht so viel Messen. Meine Mami hat mega viel Messen gemacht. Mhm. Und das ist wie so, dass ich von dem sehe. Sie ist wirklich viel an Jahrmärkten und von außen und Marktfahrerin in dem Sinn und sie hat das geliebt. Und für sie ist das so ein Rauskommen gewesen. Mhm. Und so. Mhm. Ich bin nicht so der Mensch, glaube ich, der so fest im Aussen sein muss. Mhm. Mich strengt das eher an, wobei ich es schon auch schön finde. Oder auch jetzt bei dir im Laden, ich liebe das, das ist mega schön. Aber es hat für mich dann auch irgendwie ist dann gut. Oder eben das Vor- und Nachbereiten finde ich mega streng. Mhm.
Und du hast es auch gesagt, es gibt ja nicht mehr so viele, die dieses Handwerk und dieses Färben machen. Gibt es da dann, also die wenigen, die es gibt, seid ihr ein bisschen vernetzt und fragt auch mal unterschiedliche Dinge euch ab oder habt ihr da Kontakt oder ist man wirklich eigentlich komplett auf sich selbst gestellt?
Es gibt so, wir haben so eine kleine Gruppe, wo wir über Fibers Dach, das ist so ein Dachverband, wo wir uns treffen und ja, da gibt es auch Austausch. Aber ich muss sagen, ich habe, dadurch, dass ich die Rezepte ja schon bekommen habe und wie die einfach noch verfeinern teilweise oder eben mal anpassen an Pflanzen und so, ich habe nicht viel verändert in der Färberei. Und dadurch, dass ich jetzt meinen Mann auch noch in die Färberei geholt habe, habe ich den Austausch mit ihm. Mhm. Weil es ist halt schon, es ist halt, einerseits finde ich Austausch mega wichtig, aber es ist auch so, dass es halt unser Geschäft ist. In dem Sinn, man kann es ja auch nicht komplett weitergeben. So.
Klar.
Das ist wie so, ich finde, das ist noch so eine Gratwanderung. Und ich habe zuerst, also ich bin dort zuerst ein bisschen auf der Bremse gestanden und habe zuerst müssen alle die Frauen kennenlernen, die dort sind. Und einen Mann habe ich letztens auch kennengelernt. Und die sind alle toll. Und dort habe ich auch gemerkt, die machen alle ihr eigenes Ding. Mhm. Und jetzt habe ich das Gefühl, jetzt kann ich auch in den Austausch gehen. Mhm. Ja, wir haben auch schon schlechte Erfahrungen gemacht.
Klar.
Ja, darum bin ich jetzt so ein bisschen vorsichtig manchmal. Aber eigentlich bin ich sehr ein Mensch, der sehr gerne vernetzt und gerne Menschen hat. Ich bin auch sehr interessiert an Menschen.
Und kann man sagen, dass sich das Material, also auch die Produkte, mit denen du färbst, die Naturmaterialien, haben die sich über die Jahre und Generationen verändert? Also von der Qualität, weil man sagt, das Klima ändert sich. Sowas hat auch Auswirkungen dann auf deine Zutaten, nenne ich es mal, mit denen du färbst. Ist das so? Und ist das schwieriger zu bekommen?
Du meinst Pflanze,
ja.
Ja, also jetzt ist mehr die politische Lage, weil die natürlich nicht alle von Europa kommen. Die Pflanze, gerade jetzt Krabwurzel zum Beispiel, ist ein Teil aus dem Iran. Und dort habe ich wie so gemerkt, also Krabwurzel ist eigentlich eine Färbung oder eine Pflanze, das ist so die älteste Färberpflanze und die ist sehr gut haltbar und so. Und die braucht, also die haben die auch viel gebraucht. Und wenn ich die bestellt habe, ist die gerade gekommen. Da musste ich gar nicht so gross vorausplanen. Und es ist kein Nischenprodukt. Also. Und jetzt habe ich wie gemerkt, ui, jetzt muss ich es planen. Oder? Weil es sind ja mal Zehwege zu. Okay. Und einfach so. Genau.
Okay. Und gibt es auch Pflanzen, die du neu entdeckst und probierst?
Ja, immer mal wieder. Aber mehr eben so aus dem Garten oder so. Ich nenne die Glücksfärbungen. Da mache ich manchmal auch so Melierige oder etwas. Und eben Chilf. Und das ist halt, ich nenne es Glücksfarbe, weil man nur Glück hat, dass man die überkommt. Also die gibt es wie nur einmal, das sind Unikat.
Okay.
Und das mache ich schon immer mal wieder. So, dass ich etwas ausprobiere. Und ja, aber ich muss auch ein bisschen aufpassen. Manchmal mache ich es einfach nur für mich, weil ich muss ja auch zuerst testen. Weil du kannst ja nicht einfach irgendetwas verkaufen, wo dann nachher, dann wäschst du es einmal und dann verändert sich total. Außer dich, du dann das wirklich kommunizieren. Aber so das, was dann im Laden landet, das verhebt dann schon.
Okay. Ja. Du weißt ja jetzt nicht, welche Farbe verkauft sich jetzt gerade in dem nächsten Monat mehr oder weniger. Du hast ja unterschiedliche Öffnungszeiten. Und ist das auch ein Grund dafür, dass du sagst, okay, ich stelle jetzt fest, Blau ist mir ausgegangen, ich muss ganz dringend blau färben und deswegen planst du halt so unterschiedlich deine Farb- oder Färbertage oder hat das einen ganz anderen Grund?
Das ist sehr unromantisch, wenn ich das mache. Also, da bin ich sehr froh um die Excel-Kenntnis von meinem Mann. Und wir haben jetzt wie über die Jahre, weißt, das einfach wie, oder er hat das wirklich notiert. Oder ich. Einfach, man kann dann wie so reinschreiben in die Excel-Tabelle, oder, wenn man färbt. Und das gibt natürlich ein Bild. Und das ist recht gut, weil man dann eben über die Jahre kann planen von den Pflanzen. Es ist mehr das. Und beim Indigo, das ist tatsächlich auch halt besonders, dass man Indigo kann man nicht einfach die Pflanze reinrühren und färben, sondern das ist wie so ein chemischer Prozess. Das wird wie angesetzt. Mhm. Genau. Und darum, das habe ich eh immer genug. Mhm. Mhm. Ja. Aber das mache ich wirklich nicht nach Gefühl.
Okay. Mhm.
Ich habe ein kleines Lager und ich kenne ja, wie lustigerweise Anthrazit wird ganz viel gebraucht. Das ist grau oder dunkelgrau. Mhm. Und das habe ich immer auf Lager. Oder zum Beispiel dunkelblau habe ich auch immer auf Lager. Also da schaue ich einfach immer, dass es voll ist. Mhm. Und die anderen Farben, ja, wenn ich es jetzt nicht habe, kann ich es ja nachfärben. Dann geht es 2 Wochen, wenn es jetzt jemand bestellt.
Mhm. Und deine Lieferanten, von denen du die Rohware bekommst, das Garn, ist das eine Branche, die, sage ich mal, auch seltener wird, richtig gute Qualität zu bekommen? Oder hast du da Bezugsquellen, die es auch so wie bei dir schon über Generationen gibt?
Ja, okay. Ja, ich arbeite nur mit einer Spinnerei zusammen. Und schon, das schon, eben, schon vorher, also schon über, wir haben schon mit denen angefangen. Mhm. Und also das sind jetzt rund 45 Jahre, glaube ich, ungefähr. Oh. Oder 47 Jahre, immer das, wo wir mit ihnen zusammen arbeiten. Mhm. Und das ist mir auch sehr wichtig. Ich vertraue denen komplett. Die haben, auch wenn es irgendwie Schwierigkeiten gibt, schauen die, wie es herkommt. Die sind sehr darauf bedacht, woher, welche Qualität, aufs Tierwohl, aufs Menschenwohl auch. Das ist mir eben auch wichtig. Ich finde, es ist wie so wirklich beides. Ja. Und dadurch, wenn die aufhören, dann höre ich glaube auf. Also es ist so, ich weiß nicht, eben das merke ich so, da bin ich so Handwerkerin. Ich bin nicht die dann wahnsinnig würde, glaube auf die Suche nach einem neuen Garn gehen. Ich habe auch eine Kollegin zum Beispiel, die hat dann selber eins spinnen lassen, genau noch mit verschiedenen Schafrasse und noch ein bisschen Seide drin. Ich durfte das einfärben. Mega schön. Das ist wirklich ein ganz schönes Garn. Aber das... Nein, das interessiert mich nicht so. Ich finde es mega schön, wenn es dann da ist. Also, und ich merke sofort den Unterschied in der Hand, also im Fühlen und auch im Gesehen. Also auch bei Stoffen, auch bei Kleidern oder so. Ich sehe es sofort. Das ist lustig. Also es fällt mir einmal erst auf, wenn ich es dann halt in der Hand habe oder so. Oder? Mhm. Aber ich glaube, das haben mir meine Eltern so mitgegeben. Mhm.
Hast du das Gefühl, dass Handwerk genug geschätzt wird?
Ja. Ja. Also vielleicht habe ich eine Bubble. Aber ich habe eine mega tolle Bubble. Ja, also ich habe... Ja, ich habe mega tolle Kundinnen und ja, auch wenn dann manche, die das erste Mal kommen oder vielleicht die Färberei noch nie gesehen und ich schaue auch, dass ich dann, wenn ich Zeit habe, darf man die auch anschauen und so. Und die sind immer ganz begeistert und sehr wertschätzend. Ja, aber eben, ich weiß nicht, was meinst du, wir könnten auch auf eine andere Diskussion dort eingehen, gell, auf so eine allgemeine. Aber ich persönlich erlebe es wirklich als sehr wertschätzend. Mhm. Wirklich.
Mhm. Ja. Ich glaube, es hängt auch damit zusammen, weil du das auch ausstrahlst und lebst. Also das ist schon ein bisschen auch das Seidenatelier, das bist auch du. Also ich finde, man merkt schon, wenn in einem Unternehmen derjenige steht, dem es gehört und das auch mit, ich behaupte, Haut und Haaren lebt, wie wenn man jemanden hat, der jetzt nicht manchmal, sondern das Gros der Zeit da drin steht. Egal wie gut oder wie weniger gut der oder diejenige ist. Und ich glaube, das merkt man, das merken die Kunden in der heutigen Zeit. Und gerade in diesen schnellen Zeiten, wo man auch wieder was, wo man wieder mehr dazu übergeht, Dinge mit der Hand zu machen, KI etc. und so weiter. Und man merkt, man hat hier selber was geschaffen. Ich glaube, dass, wie du sagst, das merken die Menschen und sind glücklich, dass es sowas noch gibt und dass sie kommen dürfen und ihre Teile mit dir besprechen und dann vielleicht auch wiederkommen, wenn das Teil entstanden ist und ihr euch austauscht. Ich glaube, das ist schon auch so ein Moment, wenn du siehst, was aus deiner, aus deinem Material entsteht und aus deiner Idee, aus deinem Strickmuster, oder?
Mhm. Ja, das ist immer ein besonderer Moment. Ich tue einmal so ein bisschen, ich sage es immer, können Sie es gut zeigen, wenn es fertig ist. Und ich habe noch so ein bisschen ein Zückerli, weil ich eine super Dampfstation hinten dran habe. Okay. Und wenn man ein Stück fertig gestrickt hat, ist wirklich noch drüber dämpfen, ist wie zaubern. Da ergibt sich alles, es kommt schön in die Form und so. Man muss auch unsere Sachen nicht blocken, sondern wirklich dämpfen. Und ich biete wieder Service an und der ist nicht ganz uneigennützig, weil ich dann die fertigen Sachen sehe und da habe ich mega Freude. Mm. So. Mm. Ja, das ist wirklich schön. Und eben, manche kommen immer schon rein. Ich habe wieder etwas ganz anderes gemacht. Und das finde ich so schön, oder? Wir haben viel einfache Schnitte. Es sind schon auch komplizierte, aber viel auch einfache, wo man dann halt wieder Grundschnitt hat und nachher kann man wie selber noch weitermachen. Und das ist für mich so schön. Also für mich ist auch so der Teil vom Befähigen sehr wichtig. Also wieso unsere Anleitungen sind... Ich habe das Gefühl, sehr einfach, also so einfach wie möglich gehalten und trotzdem einen Erfolg zu haben. Also nicht irgendwie über 30, 40 Seiten, sondern wirklich einfach. Und dann kannst du eben auch wie, ja, Sachen verändern oder Muster reinbringen oder so. Und da habe ich schon einmal auch Freude.
Du gehst ja auch immer mal wieder hin und machst so Kooperationen. Ich denke an Weihnachten letztes Jahr, an diesen Adventskalender, den ich gesehen habe, was ich total interessant fand. Und ich glaube, das Ding war ja irgendwie total schnell ausverkauft.
Ja, wir sind überrascht gewesen, ja.
Ja, genau. Ist das dann sowas, was entsteht, wenn du irgendwie auch auf Messen bist? Oder ist das eine Verbindung, die schon lange, lange, lange Bestand hat und wo ihr dann die Idee hattet, lass uns sowas mal machen?
Ja, also es ist eine Freundin von mir, die ich schon seit Ewigkeiten kenne. Corinne von Hübschigkeiten. Und wir sind beide Kindergärtnerinnen. Wir haben das Semi schon zusammen gemacht. Und wir haben, sie wohnt in Tägerwilen und ich zu Gottleben, das ist ja sehr nah, wir sind schon zusammen in der Oberstufe.
Okay.
Und eigentlich haben wir immer gefunden, wir müssen mal in einem Kinski zusammen arbeiten. Das haben wir nie geschafft. Und jetzt hat sie ja das Geschenkswedeli. Und dann haben wir gefunden, jetzt können wir das so irgendwie verbinden und das ist mega schön, oder? Ja.
Toll.
Ja, aber es entstehen auch Sachen, eben auch bei Messe, jetzt gerade die, die ich vorher gesagt habe, den Färbeauftrag, den ich bekommen habe. Sie habe ich, das ist sie die Spind, der Sitterkrebs. Also wer mal schauen möchte, die hat auch sehr schöne Garn. Und sie ist eine Mitorganisatorin vom Swiss Yarn Festival. Und dann habe ich zum Teil auch die anderen, die mitorganisiert, Merit, die hat zum Beispiel auch so ein Strickmuster gemacht. Oder mit der Asita habe ich auch schon mal ein Strickmuster von ihr mit unserem Garn. Und einfach ein bisschen so mit Designerinnen zusammen zu arbeiten, finde ich auch sehr leise. Manchmal geht es, manchmal nicht. Also wir haben auch schon...
Klar.
Ist dann nichts entstanden, aber das ist auch okay. Für mich muss immer ein bisschen Flow haben. Und weil ich ja so viel Ob habe, oder wie du ja vorher so schön aufzählt, wann ich alles mache, das darf ich manchmal gar nicht so bewusst denken. Aber das ist natürlich einfach, dann kann ich nicht, man muss auch ein bisschen auf mich zukommen. Ich habe dann schon so Ideen und so, aber ich kann manchmal nicht so fest dranbleiben, wie ich gerne würde. So. Aber ich habe zum Beispiel auch eine Kollegin, die macht mir die Autostricktasche, eben sie, wo ich gehe jetzt aufs SAP. Die hat, das ist auch so entstanden, dass wir eigentlich beide gerne draussen lismen. Und dann habe ich gefunden, hey, aber mach doch die Täschli noch fürs Atelier, weil ich habe sicher viele Leute, die auch gerne im Zug lismen oder so. Dann hat sie mir die jetzt angefangen zu nähen, die habe ich jetzt im Atelier. Ja, so.
Hast du so Visionen für dein Atelier?
Meine Vision ist vielleicht, dass es so angeregt bleibt. Einfach, dass es so... Und dass ich wie so, wie jetzt auch, ich habe viele Helferinnen um mich herum, wo ich wie kann holen. Fragen, holen, austauschen. Eben, auch jetzt, wir bieten ja Führungen an, dann nachher, dass dort noch jemand dabei ist und so. Und die sind so ein bisschen auf Abruf, auch meine Strickerinnen. Ich stricke nicht alles selber, sondern ich auch Strickerinnen, die sind auch auf Abruf. Und ja, dass man sich wie verbunden fühlt, auf Abruf zu bleiben, weil es ist ja nicht so eine schöne Position eigentlich, oder? Mhm. Aber ja, das ist so ein das. Aber ich habe eigentlich immer lässig, Leute sich auch vertrauen, dass das kommt. Mhm.
Du hast gerade angesprochen, Führungen. Kann man sich da auch aktiv bei dir melden und sagen, wir sind mit der Gruppe XY interessiert an einer Führung? Was muss man da tun?
Ja, da kann man mir ein E-Mail schreiben. 6 bis 12 Personen, weil es eben nicht so groß ist. Also, 6 muss ich einfach haben, eben, weil ich ja jemanden anstelle, wo ich dann auch einen Lohn muss zahlen und so. Weil wir immer das Zweite sind. Und 12 Personen gehen auch mal 13. Das tun ich aber dann wirklich besprechen, weil es wird sonst einfach eng. Mhm. Ja, und dann muss man, also das Schlimmste oder das Schwierigste ist einfach einen Termin zu finden, dann muss ich früh genug melden. Mhm. Ja, aber das ist auch sehr schön und das mache ich auch gern. Weil ich eben dort kann, wie das Handwerk, wenn man dort so wirklich das Handwerk hineinsieht. Mhm. Bist du schon mal an der Führung gewesen?
Du hast mir mal ganz privat, also keine klassische Führung, aber ich war mal ganz privat bei dir in der Färberei, wo ich das sehen durfte und wo du so ein bisschen erklärt hast, jetzt nicht als du gefärbt hast, aber einfach mal das mir oder uns gezeigt hast, wie das da ist, wie das eingerichtet ist, was du tust. Und da war ich schon unglaublich begeistert. Und deswegen, also das, was ich zu Anfang sagte, das ist, wenn ich darüber spreche, das ist, finde ich das magisch. Ich finde das ganz toll, was du da machst und dass da sowas entsteht und dass man dann diese Farben da in deinem Atelier, in diesem Regal sieht und ja, also toll.
Oh, danke. Mhm. Mega schön. Mhm.
Es gibt ja Farben, die färben ab. Wir hatten es eben. Oder die färben oder färben ein bisschen nach. Mhm. Du kannst es sicher besser erklären und es gibt Farben, die das nicht tun. Sind das, also bleibt das auch so oder hat sich da auch was verändert, dass man sagt, oh, jetzt habe ich auch schon mal gehabt, dass ein Rotton irgendwie ein bisschen nachgefärbt hat?
Nein, jetzt eben nicht. Es ist das Indigo, wo schwierig ist. Das kommt aber auf den pH-Wert im Wasser an, wenn es du wäschst. Darum sage ich einfach immer, man muss Essig in Wäsche und Spülwasser tun, weil das einfach muss sauer sein. Mhm. Oder eben der pH-Wert muss stimmen. Mm-hmm. Und ich tue eher mal sagen, eben dämpfen anstatt waschen. Aber sonst nicht. Also ich weiss aus Erzählungen von meinem Vater zum Beispiel, dass die Rosskastanien, die werden doch jetzt viel schneller so braun. Mm-hmm. Sehr schnell. Und früher hat er mit Rosskastanienblättern gefärbt. Und die Farbe hat sich dann so verändert, durch eben die Krankheit, die Bäume haben, oder ich weiss auch nicht, Umwelteinflüsse, dass er die aus dem Sortiment genommen hat, da habe ich aber nicht mitbekommen. Mhm. Sonst ist einfach, dass ich einmal dann halt die neue Charge nehme von Pflanzen, aber das ist ja, und dann halt wie ausprobieren und dann sehe, ich muss noch ein bisschen weniger oder ein bisschen mehr oder so. Aber das ist eigentlich mehr dem Zyklus von der Natur, oder? Das ist halt mal ein trockener, mal ein nasser Sommer oder so, oder Frühling. Eigentlich mehr wegen dem.
Macht dich das manchmal traurig, dass es so ein Handwerk wie das Färben, was du erlernt hast und immer noch machst, dass du das Gefühl hast, das stirbt irgendwann mal aus?
Ja, traurig wäre, glaube ich, ein bisschen viel gesagt. Mhm. Weil ich fände es einfach schade. So. Aber wenn es niemand machen will, dann würde es halt niemand machen. Also, es ist ja wie so, es muss ja auch Freude weitergehen, oder? Irgendwie. Okay. Ich denke, wenn ich aufhöre, also ich bin ja noch jetzt 42, das geht noch ein bisschen. Mhm. Ich habe das Gefühl, dann würde ich ein Buch machen mit den Rezepten und mit den einfach so, dass es wie dann so vielleicht weitergeht halt im Hobbybereich. Mhm. Weil es ist eben, wie du sagst, es verändert sich mega. Und wer weiß, ich meine, jetzt, wenn KI so im Vormarsch ist, ist vielleicht eben genau lesen, wenn das dann so auf dem Peak ist, kippt es dann wieder auf die andere Seite. Wer weiß das schon, oder? Mhm. Dann nachher vielleicht, man hat man wieder Freude, so etwas mit der Hand zu machen. Und, aber es ist natürlich schon eben, es ist ich denke, unser Geschäft ist halt mehr wie nur Färben. Und die Mischung macht es halt auch aus.
Was ist es mehr?
Ja, es ist halt wie das Strickdesign auch noch. Dann haben wir die Päckchen einfach, wo halt, das sind wie immer Sets. Dann ist es das Qualitätsprodukt von der Seide. Also ich glaube, es wäre anders, wenn ich einfach wie andere, anderes Material. Es ist wie so eine, ja. Und dann ist es jetzt auch so, dass man damit jetzt nicht, man kann gut davon leben, aber man wird nicht reich. Mhm. Aber ich bin, mir ist das wie noch nie wichtig gewesen. Wie noch nie, eben, wie wir vorhin gesagt haben, mich kannst du allein in die Welt stellen und ich finde es super. Mhm. ich habe nicht wahnsinniges Fernweh zum Beispiel oder einfach so. Und ja, darum macht es mich als Charakter oder wie ich lebe eben auch noch aus. Es ist wie so eine Mischung vor allem.
Ich glaube, es ist auch so ein Kreislauf. Also man hat ja, wir begegnen uns ja manchmal im Dorf und du hast immer ein Lächeln im Gesicht, du bist immer positiv und es macht immer Freude, auch wenn es nur ganz wenige Wörter sind, die man mit dir, sich mit dir austauscht im Vorbeilaufen. Und diese positive Art, ich glaube, man merkt, dass das, was du tust, dir Freude macht und dich auch glücklich macht.
Ja, ich bin auch ein Mensch, der sehr momentisch. Mhm. Also eben, wenn ich dann zu viel über das, das ist so müßig, finde ich einmal. Natürlich, ich bin auch bodenständig, also ich bin nicht so, dass ich einfach irgendwie einen Tag hineinlebe, überhaupt nicht, also... Auch jetzt, als ich das Geschäft übernommen habe. Eine gute Altersvorsorge, lalala. Einfach so, das war sehr wichtig. Aber ich bin wie... Ja, ich bin oder sehr vertrauensvoll in der Welt. Mhm. Und da hilft mir natürlich auch bei so einer Weltlage wie jetzt.
Absolut.
Ja. Und ich finde, wie so das 1:1, eben wenn ich euch sehe, ich finde, man muss nicht immer so einen wahnsinnigen Austausch haben, aber wie wenn man sich sieht, ist ja schon ein Austausch, der sehr schön ist. Und das langt mir auch oft. Also es ist so, ich muss nicht immer. Mhm. Ja. Ja. Mhm. Aber ihr seid auch sehr nett. Also von dem her, ihr macht es auch einfach.
Empfindest du morgens, wenn du wach wirst, Glück, das tun zu dürfen, was du tust?
Oder ich ist bin das mega Morgenmuffel. nein, das Morgenmuffel ist wirklich viel gesagt. Aber es ist so... Ja, also sagen wir es mal so, wenn man mich fragt, ob ich gerne jetzt das mache, was ich mache, mache ich es mega gern, wirklich. Ich schließe aber auch nicht aus, dass ich es vielleicht dann nächstes Jahr nicht mehr gern mache und dann halt wieder zurück in Kinski gegangen. So. Mhm. Ich würde niemandem Angst machen, es ist nur einfach, so, alle Kundinnen, die jetzt zulassen, keine Angst. Ich werde es genug früh kommunizieren. Aber ich glaube, das ist wie das. So, oder meine Frage, weißt du, Glück, oder? Ich bin einfach zufrieden. Und ich stand gern auf, obwohl ich ja ein Morgenmuffel bin. Ich schlafe einfach auch so gern. Und was schon unlässig ist, es ist natürlich vorher, wenn du in die Schule gehst, ich hatte immer so einen Arbeitsweg noch gehabt und habe dann immer, ich habe immer gewollt, genug früh dort sein und so. Und jetzt schält der Wecker. Und ich tue so etwas drüber, takle so in die Färberei und mache wie so den ersten Durchgang und werde dann mit dem wach. Mhm. Und das ist doch schon unlässig. Ich habe eine Stunde Schlaf gewonnen seitdem und es geht mir viel besser. Mhm. Vor allem müssen wir 7 Uhr aus dem Haus, müssen bereit sein fürs Leben. Und jetzt fange ich am 7 Uhr an. Mhm. Und fange ich halt an und ich bin allein. Und jetzt habe ich manchmal auch das Glück, dass der Oli dann anfängt, wie der erste Teil von der Färberei macht.
Okay.
Weil er ein Frühaufsteher ist. Mhm. Und dann muss ich auch mal erste, zweite oder so. Ja. Und dann kann ich jetzt langsam starten. Aber das ist, glaube ich, nicht deine Frage, die du gehabt
hast. Ja, doch, du hast gesagt, es ist Zufriedenheit. Und Zufriedenheit ist ja eine Form von Glück. Also wenn man sagen kann, ich bin zufrieden, dann empfindet man ja auch Glück.
Ja, und ich glaube, auch da ist wieder eine Mischung, oder? Es ist ja bei mir jeden Tag anders, ein bisschen, oder? Weil einmal habe ich den Laden offen, einmal habe ich Färbertag, einmal mache ich nur Versand und so. Mhm. Und ich habe auch so nette Kunden. Also es macht auch Freude, um die zu beliefern, um die Päckchen zu machen und aber auch im Atelier zu stehen. Es ist wie so schön mit diesen Menschen, die ich begegne. Ich arbeite mit meinem Mann zusammen, den ich mega gerne habe. Mhm. Eben Frau Pelitos, sie kommt auch, die habe ich mega gerne. Das ist so meine Herzoma. Und einfach, meine Mami, die noch da ist. Einfach, es ist so, ich bin auch wirklich umgeben von lieben Leuten. Mhm. Und das hilft sehr fest.
Absolut.
Und ich habe eine Katze, die mich auch besuchen im Atelier. Das finde ich auch super. Auch umgeben von netten Tierchen auch noch.
Interessant und spannend finde ich und auch bewundernswert, das mag ich sehr, dass du sagst, vielleicht mache ich irgendwann auch noch mal was mit Kindern. Also, dass du dir das so offen lässt und dass du nicht sagst, oh, ich bin jetzt die Letzte in der Generation, du hast ja keine Kinder, macht es jemand weiter, wer macht es weiter, kann ich einfach abschließen? Also, du hast auch null, glaube ich, oder korrigier mich, null Ballast, dass dieses Thema dich schon auch da und hier mal drückt.
Nein, habe ich wirklich nicht.
Ja.
Ja, gell, vielleicht auch so ein bisschen, wie natürlich früher mit der Alzheimer-Geschichte von meinem Vater, mit Loslassen, konfrontiert worden. Und dort ist es ja auch so ein bisschen auf der Kippe gestanden, machen wir weiter oder nicht. Und ja, ich finde auch wie, es lohnt sich auch nicht, wo man nicht Freude hat. Und da etwas, glaube ich, festzuheben, wo man keine Freude hat oder wo niemand will, das ist ja auch noch so. Also wenn wir irgendwann Kundinnen finden, ja, oder immer mehr, weniger Kundinnen hat oder es nicht mehr gefragt ist und es niemand mehr will, dann bin ich glaube auch nicht die, die jetzt wie findet, ja, dann ist es ein Zeichen, dann ist es halt vorbei. Mhm, so.
Klar.
Ja, aber also, das heisst nicht, dass ich dann nicht traurig wäre, aber ich bin kein verbissener Mensch, nein.
Ich glaube, das macht dich frei. Diese Leichtigkeit, die man bei dir spürt, glaube ich, ja, das macht auch dieses zu sagen, ich schaue, was der Tag morgen bringt, wonach ich Lust habe und dann, ja, schauen wir mal, wie die Situation ist und was das Leben noch zu bieten hat.
Ja, ich bin sehr leicht zu begeistern, sagen wir es mal so. Und ich würde garantiert etwas anderes finden. Es ist auch nicht so, dass ich im Kindesjahr aufgehört habe, weil es mir nicht mehr gefällt. Dort könnte ich auch jederzeit zurück. Ja, das vielleicht hilft das auch noch. Ich habe auch immer, der Schritt zum Selbstständigwerden, der ist für mich gross gewesen und ich habe wie so gesagt, ja, ich gebe mir einfach 2 Jahre, wo ich das auch halt finanziell will schauen und ich will halt alle meine Versicherungen und Absicherungen und so haben und ich will wie so ein bisschen auch mal können auswärts essen und ich will auch können zum Coiffeur. Einfach so ein bisschen, ich habe mir wirklich aufgeschrieben in einer Liste, was will ich alles und so da muss, oder was ist das Minimum, da muss drin liegen. Und dann gebe ich mir 2 Jahre und das ist aufgegangen. Und ja, aber ich habe immer gewusst, wenn jetzt das nicht aufgeht, dann habe ich einen Beruf, der mir noch Freude macht, wo ich wieder einsteigen kann. Vielleicht hilft das auch noch halt für eine Leichtigkeit, denke ich.
Ja, klar, bestimmt. Fehlen dir die Kinder? Also wirklich das Arbeiten mit Kindern?
Ja, also das Arbeiten mit Kindern, also fehlen. Ich habe ja noch so einen Teil, wo ich noch Familienberatung mache und wo dort einmal auch noch Kinder kommen mit so traumatischen Erfahrungen. Dort habe ich noch eine Weiterbildung gemacht. Vorher schon. Und das habe ich wie beibehalten. Das freut mich noch, so da habe ich den Kindern Kontakt. Und so, wirklich die Schule selber fehlt mir nicht. Ich arbeite jetzt zeitmässig viel mehr wie vorher. Aber es geht mir eben viel besser. Den Mental Load habe ich nicht so. Und es ist so, wenn ich ein Seich mache, dann bade ich es selber aus. Das habe ich schon noch gern. Also ich bin irgendwie noch gern selbstständig, obwohl ja der Lehrerberuf eigentlich einer ist, wo du auch extrem selbstständig bist, oder? Wo du deinen Unterricht selber machst und so. Aber das war mir gar nicht so bewusst gewesen. Ich bin, glaube ich, wirklich sehr freiheitsliebend. Aber im Kleinen, oder? Ich habe nicht das Gefühl, ich muss, weiss nicht, wer noch gesehen von der Welt, sondern ich, also so in meiner Persönlichkeit einfach. Selber können entscheiden. Das ist mir sehr wichtig.
Toll.
Du bist auch selbstständig?
Ich bin auch selbstständig, ja. Gut, zu meinen Anfängen habe ich schon auch angestellt gearbeitet und daraus entstanden ist die Selbstständigkeit. Ich mag diese Freiheit. Also die Freiheit ist ja auch so, du bist natürlich frei, aber du musst ja trotzdem morgens um 7, wie du sagst, aufstehen und färben und aufschließen und so weiter und so fort. Aber dieses, für mich ist es dieses Psychologische in meinem Kopf zu wissen, ich bin irgendwie frei. Und das genieße ich schon sehr. Und ich habe Freude an dem, was ich tue. Und ich glaube, das ist immens wichtig. Und insofern empfinde ich auch ein großes Glück, das zu können und dass mir das möglich ist.
Ja, dem kann ich mich wirklich anschließen.
Mhm. Ja. Mhm. Christina, es ist sehr spannend, mit dir zu sprechen. Am Ende einer jeden Folge beginne ich einen Satz und würde dich bitten, die zweite Hälfte zu vollenden. Mhm. Wollen wir das mal machen?
Ja, bin gespannt. War gut.
Das Schönste an meinem Handwerk ist
die strahlenden Augen meiner Kundinnen.
Liebe Christina, ich danke dir sehr für diese faszinierenden Einblicke in dein Schaffen. Vor allem aber danke ich dir fürs Menschsein, für deine Offenheit, deine Haltung, deine Leidenschaft und die Geschichten, die du heute mit uns geteilt hast. Es war mir eine große Freude und danke, dass du mein Gast warst.
Danke dir vielmals. Danke für das Interesse.
Ein Danke auch an alle, die meinen Podcast Wachs und Gäste hören, weiterempfehlen und teilen. Bis zum nächsten Mal und schön, dass ihr dabei wart.
Halt mal noch Tschüss.
Ja.